Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Herzlich willkommen, liebe Masters-Fans. Ihr hört den Machtschädel-Podcast. Wir reisen mit euch zurück in die 80er und begeben uns in eine einzigartige Welt. Und damit meine ich nicht nur Eternia, sondern auch die Hörspielwelt. Und diese Welt hat nicht nur mir Spaß gemacht, sondern meinen zwei Freunden und Podcast-Kollegen, dem Grisse und dem Dide. Ich grüße euch.
Hallo, liebe Grüße aus Gurk, im schönen Gurktal in Kärnten. Hallo.
Ja, schöne Grüße zurück auch an dich, lieber Olle und lieber Grisse. Ich grüße euch aus Salzburg.
Ihr hört es schon, liebes Publikum. Wir sind drei Freunde aus Österreich, die alle drei sehr, sehr lange schon Masters schauen, hören und sich für die ganze Thematik interessieren.
Und spielen und vor allem.
Sehr, sehr das Wichtigste oft gespielt. Und jetzt probieren wir es einmal mit einem Podcast. Es hat ja noch gar keinen Podcast über die Hörspiele gegeben bis dato. Und jetzt übernehmen wir das so semi-professionell, würde ich mal sagen. Also wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder vollkommene Richtigkeit, aber wir werden unser Bestes geben und uns bemühen.
Gleich mal tiefstapeln am Anfang ist gut, alle. So bindet man die Leute.
Genau. Und wir übernehmen das Ganze natürlich höchst professionell und machen da einen super Podcast für alle Masters-Fans da draußen und werden ganz in alten Zeiten schwelgen und die Masters wieder hochleben lassen.
Ganz genau. Und vor allem das Wichtige dabei ist ja das, dass das der erste deutschsprachige, vollständige Masters-Hörspiel-Podcast sein wird. Sollte man erwähnen an dieser Stelle.
Auf jeden Fall. Also es wird 36 Folgen geben. Und die erste Folge, die ihr heute hört, da wird es um Sternenstaub geben. In der ersten Folge werden wir aber natürlich ein bisschen was allgemein noch über die Masters-Hörspiele ein paar Worte verlieren. Ich glaube, das ist wichtig. Das muss dann nicht bei jeder Folge mehr sein, aber ein bisschen einführen in die Welt der Europa-Hörspiele. Werden wir euch auf jeden Fall die Europa-Hörspiele, die uns ja schon sehr oft ein kleines Augenzwinkern auch entlockt hat und da werden wir heute drüber sprechen.
Aber man muss noch erwähnen, dass ja diese Hörspiel-Reviews, die wir machen werden, ja nur eine Vorbereitung sind auf die hoffentlich 2021 kommende Netflix-Master-Serie, die neue, auf die wir uns sehr freuen, wo wir dann vorgehabt haben oder noch immer vorhaben, dass wir dann Folge für Folge besprechen werden.
Auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein tolles Aufwärmen. Ja, unsere beiden Stimmen, dem Chrisse seine und meine, kennt man vielleicht eh schon. Der eine oder andere wird uns schon bei unserem großen Hauptprojekt, möchte ich eigentlich fast sagen, die rechte und die linke Hand des Podcasts gehört haben. Aber auch den Dide, der ist da ja immer wieder, schleicht er sich ein mit dem einen oder anderen Special. Und lieber Dide, du warst der Chrisse und ich, wir sind ja mittlerweile Profis. Du musst dich natürlich jetzt da bei dem Hörspiel-Podcast erst einmal profilieren und dann werden wir mal schauen, ob wir die bei der Netflix-Serien-Review überhaupt wieder mit ins Boot holen.
Ich muss mich zusammenreißen, du hast völlig recht, alle. Und ich muss dich nur korrigieren, den Dide kennt man natürlich nicht von der linken und der rechten Hand des Podcasts. Insofern ist das jetzt eine Premiere, mein erster Podcast.
Das stimmt natürlich. Der Chrisse, der war ja sehr, sehr dahinter, dass dieses Projekt nicht so wie ich ursprünglich vorgeschlagen bei der Macht des Podcasts hast, sondern He-Mans Machtschädel. Chrisse, was steckt denn da eigentlich dahinter? Warum hast du unser Podcast He-Mans Machtschädel?
Es steckt eigentlich gar nicht so viel dahinter. Es ist nur in der Vorbereitung, habe ich mich an die Masters-Folgen erinnert, die wir ungefähr vor einem Jahr aufgenommen haben, oder? Das war doch auch um die Weihnachtszeit. Und da hast du einmal erwähnt, du hast dich da sehr reingetigert in Eternia, Pre-Eternia und die komplette Masters-Geschichte, die ganz, ganz umfangreich ist, die, wenn es euch interessiert, ihr euch auf die rechte und die linke Hand des Podcasts anhören könnt. Folgennummer weiß ich jetzt nicht mehr, aber man kann sie ja durch die Titel durcharbeiten.
Auf www.derpodcast.
Genau, auf www.derpodcast.at. Und da erwähnst du einmal einen riesigen Machtschädel. Und ich habe das beim Schneiden damals so witzig gefunden, dass ich mir dieses kleine Stückchen sogar rausexportiert habe. Und mir immer wieder zu meiner eigenen Belustigung anhöre.
immer nur?
Ja, schon, manchmal höre ich rein. Ja.
Das ist natürlich, lieber Olle, lieber Christe, das ist ein super Titel, weil es ist eh schon ein bisschen durchgekaut, so den Podcast so zu nennen, wie die Serie leicht abgefälscht. Und es geht ja in Wahrheit, in Eternia, da steht mit Castle Grayskull dieser Machtschädel und um den geht es ja die ganze Serie hindurch. Und mir gefällt der Name des Podcasts wahnsinnig gut. He-Mans Machtschädel, das hat alles, was man braucht.
Ja, und He-Mans Machtschädel eben auch vor allem, weil es kommt in dieser Hörspielreihe, finde ich, besonders gut heraus, dass auch aufgrund des Egos des Sprechers, glaube ich, zumindest wirkt es auf mich persönlich so, wirkt He-Man sehr oft auch arrogant und so richtiger Machtschädel und so ein bisschen Einknader, einer, der von seiner Meinung nicht obersteigt, so. Machtschädel, ja. Und von daher passt es für mich sogar doppelt.
Olle, glaubst du...
Bisschen narzisstisch, gell?
Glaubst du, liegt es wirklich an der Stimme dieses Sprechers? Also kannst du ja vorwegnehmen, das ist die Tom Selleck-Stimme. Glaubst du, liegt es daran? Liegt es daran, dass er so wirkt? Oder einfach an dem, was er sagt? Oder beides?
Es liegt wahrscheinlich... Also die Stimme tut natürlich auch das ihre dazu, aber ich glaube ganz ehrlich, lieber Chrisse, dass He-Man als Charakter auch so angelegt ist, dass jetzt relativ wenig Sachen über Kompromisse oder über einen Dialog löst, sondern einfach sich da durchsetzt. Und ich glaube, da passt sein Charakter und die Stimme eh ganz gut zusammen. Also
gut besetzt.
Das ist schon gut gewählt.
Gut.
Dide, darf ich dich gleich, um da in unserem Skript ein bisschen weiterzukommen, mal fragen, was so deine Masters-Hörspiel-Erinnerungen sind, so allgemein. Das darf mich nämlich interessieren.
Meine Masters-Hörspiel-Erinnerungen, es ist wirklich lustig, weil das Erste, wenn ich an Masters-Hörspiele denke, was mir einfällt, ist, wie ich als kleiner Bub, also als kleiner Junge für unser deutschsprachiges oder für unser Publikum aus Deutschland, wie ich als kleiner Junge in meinem Kinderzimmer auf diese fix verklebten Teppichböden mit den Masters-Figuren gespielt habe und mir dabei natürlich immer die Masters-Hörspiele angehört habe. Das war immer eins, Masters-Hörspiel anhören und dann auch gleich ein paar Figuren in die Hand nehmen und herumkämpfen. Und sie sind halt auch auf diese Teppichböden nie so wirklich gut gestanden. Wenn man sie da hingestellt hat, sind sie immer umgefallen und aber es hat dem Spielspaß wenig abträglich. Aber wie gesagt, meine Assoziation sind 80er Jahre Teppichböden.
Mittlerweile werden deine Figuren ja sowieso nicht mehr stehen, weil dein herzenslieber Sohn hat ja einer die Haxen ausgerissen.
Mein Jüngster hat in He-Man und in Hordak die Haxen ausgerissen. Die anderen Figuren können noch stehen.
Bei meinem He-Man, bei meinem
Skeletor steht.
Bei meinem He-Man, darf ich das kurz unterbrechen, hat es ein...
Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist das bei dir? Du hast ja auch zwei
Söhne. Ja, aber da haben es nicht meine Kinder ausgerissen, sondern ein Kindergartenfreund damals, und es war eine ziemlich seltsame Situation. Wir sind halt im Wohnzimmer gesessen, am großen Esstisch, ja, die Erwachsenen. Kinder haben gespielt mit dem Masters und auf einmal kommt eins meiner Kinder her und zeigt mir den He-Man und eben die Füße dazu in der anderen Hand. Worauf ich, ja, wie soll ich sagen, mich nicht ganz zurückhalten habe können und wirklich sehr, sehr enttäuscht war. Und dann hat sich herausgestellt, dass das andere Kind war und dann,
Man muss aber auch dazu sagen,
schwierig.
Also meine Masters-Figuren sind ja über 30 Jahre alt und vor 30 Jahren hat man auch noch fester am Gummi ziehen können als wie jetzt.
Jetzt wird
damit
spröde.
Müssen wir einfach leben.
Ja, das habe ich schon öfters gehört, Wie hat dieser Podcast geheißen, den wir uns da angehört haben, wir über die Masters alle?
Die Giganten, ja. Das ist empfehlenswert. Zusätzlich zu unserem Podcast, die rechte und die linke Hand des Podcasts, vielleicht auch nur die Gigantenfolge.
Aber da haben sie was gesagt drüber, dass das ein gängiges Problem ist, dass dieser Gummi sehr spröde wird und dass auch Leute, die original verpackte Sachen kaufen, um teures Geld, eure 80er-Jahr-Masters, dass die dann auspacken und die Füße plötzlich oder die Beine plötzlich in der Hand haben, ja.
Sie zerfallen in Sternenstaub. Naja, sicher. Das ist absolut nachvollziehbar.
Ich habe übrigens neue Figuren jetzt zugelegt. Die habe ich das eh schon geschrieben. Die werden jetzt wieder neu aufgelegt gerade. Und diese Figuren sind besser, weil die, ihr kennt selbstverständlich auch das Problem, dass die Masters nie gescheit gestanden sind. Weil auch ich, du wirst es nicht glauben, kann mir an solche Teppiche, an die fix verklebten Teppiche erinnern und bin da viel herumgehangen und auch meine Masters sind nie gescheit gestanden und man hat sie mir irgendwo anlehnen müssen oder halten. Das kennt wahrscheinlich jeder, der mit Masters gespielt hat. Die Neichen haben mehr Gelenke und die kann man hinstellen. Andererseits, ich habe es auf einem fix verklebten Teppichboden auch noch nicht ausprobiert, weil wir das nicht mehr haben.
Sie sind ganz gut gestanden, wenn man es auf ein Playmobil-Pferd draufgestellt hat. Dann, sobald der Himmel ein Playmobil-Pferd war, und durchs Playmobil vorgeritten ist, ist er eigentlich immer ganz, ganz stabil gewesen, weil das war natürlich auch, man hat ja die Masters mit anderen Spielzeugen, mit Lego und Playmobil hat man ja kombiniert. Mhm. Habt ihr das auch so gemacht?
Ja.
Na, eigentlich nicht. Ich bin eher im Masters-Universum geblieben. Aber was merkwürdig ist, weil wir beide sind ja Freunde seit Kindheitstagen, die da. Und haben ja auch beide sehr oft mit den Masters miteinander gespielt und darum wundert es mich, dass du das gemixt hast und ich nicht. Wie gibt's denn das?
Das braucht dich gar nicht wundern, sondern das, so wie du das darstellst, ist einfach unrichtig, weil, also wir sind, wie wir gemeinsam gespielt haben, haben wir natürlich.
Wir sind keine Freunde seit Kindheit.
Na, aber wir haben natürlich schon eine Masters-Geschichte und im Masters-Universum gespielt, aber dann waren halt, keine Ahnung, waren wir gerade kein Battlecat oder Grislor oder sonst was gehabt haben, dann hat halt irgendein anderes, eine andere Spielfigur dafür herhalten müssen. Das war schon so.
Ja, richtig. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Und weißt du, was mir auch noch Wunderschönes einfällt zu der ganzen Masters-Thematik, bevor wir dann uns wieder auf die Hörspiele, oder das gehört jetzt eigentlich eh schon wieder zu den Hörspielen. Was mir nur einfällt, ist, was wir gemacht haben mit den Hörspielen, sind kleine Schnipsel aus den Folgensteinen. Da waren wir schon älter. Und wir haben eine Zeit lang die Folgen beschnitten, kann man so sagen, die lustigsten Szenen und zwar wirklich nur in die lustigsten Sätze herausgeschnitten und auf WAV abgespeichert oder WAV und dann unseren Windows-Computer damit hochfahren lassen.
Kommt her, das müsst ihr sehen.
Oder runterfahren lassen.
Und dann, gute Nacht.
Oder haben unseren Computer dann bei den Fehlermeldungen damit ausgestattet.
Was für ein Fehler. Ein ärgerlicher Fehler.
Und ich habe dann, und das möchte ich an der Stelle jetzt auch nochmal für alle hinausposaunen in die Welt, habe das ja damals dann auf www.skeletor.at veröffentlicht. Und die gute Nachricht ist, www.skeletor.at ist reaktiviert worden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt es wieder und das gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr. Das ist Nostalgie pur. Und ihr könnt jetzt unseren Podcast in Zukunft auf www.skeletor.at herunterladen. Ist das was, Burschen? Ha?
Finde ich total super. Ich war ja, wie gesagt, bei der Entstehungsgeschichte von der ersten www.skeletor.at Homepage mit dabei. Und habe da Content geliefert. Es ist so, wie du sagst, es war natürlich, man hat damals natürlich auch so Masters Waves auch auf die Nokia-Handys überspielen können und sie Klingeltöne basteln können. War eine große Sache, war richtig lustig und freut mich, wenn die Homepage wieder zu alter Größe zurückfinden wird. Da bin ich überzeugt.
Mich freut es auch sehr.
Ja, und was uns auch freuen würde, ist natürlich, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr den gerne auch
verbreiten.
Sagt es einfach weiter, sagt es euren Masters-Freunden von früher weiter. Hey, da gibt es jetzt einen neuen Podcast mit drei sympathischen Österreichern, die versuchen, Hochdeutsch zu reden, es nicht immer schaffen. Aber der Content, den wir jetzt gleich dann liefern werden, der ist wirklich genial. Und das, liebe Leute, ist, glaube ich, auch das Stichwort. Legen wir los. Sagen wir was über das Hörspiel Sternenstaub oder prinzipiell über die Produktion von den Hörspielen und so. Seid ihr bereit?
Ja,
natürlich.
Leg los, alle.
Also wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, es gibt 36 Folgen und wir werden jede einzelne Folge davon besprechen. Bevor wir über die erste Folge Sternenstaub reden, wie gefällt euch die Produktion der Hörspiele? Ha, Christi, du lachst schon ein bisschen, du magst es immer gern, wenn ich so Fragen stelle. Also, was hältst du von der prinzipiellen Aufmachung?
Auf jeden Fall war es so, dass ich das als Kind sehr, sehr gut gefunden habe. Jetzt fallen mir schon Schwächen in der Produktion auf.
Ja, Europa-Hörspiele hat es viele gegeben, haben wir auch unterschiedlichste gehört als Kind. Die Masters-Hörspiele waren für mich schon, haben sehr viel Stimmung vermittelt, also mehr als wie andere Hörspiele. Mit der ganzen Musik, mit einfach auch mit diesen sehr guten Stimmen, mit diesen sehr guten Sprechern, haben die einfach schon, muss ich sagen, wirklich ein sehr gutes Ambiente erzeugt, wo man als Kind eben so richtig einkippen hat können. Wie du sagst, dann nebenbei auch mit den Masters-Figuren spielen und so. Also für mich ist es definitiv eine gelungene Hörspielserie.
Gelungen,
absolut. Total gelungen.
Ja, gelungen?
Gelungen.
Ich habe in Holland ist es sehr gelungen.
Da kann ich da nur beipflichten, lieber Dide. Da bin ich ganz bei dir. Und zwar finde ich, sind die Masters-Hörspiele, sie haben einen eigenen Charme. Erstens mal, wie ich vorher schon mal gesagt habe, sind sie sehr, sehr unfreiwillig komisch. Das hat man als Kind schon gemerkt teilweise. Und als Erwachsener ist es natürlich umso mehr offensichtlich. Aber was die Masters-Hörspiele als Kind so faszinierend macht, ist einfach, dass sie diese ganze Fantasy, diesen Fantasy-Aspekt irrsinnig gut herausarbeiten. Sie sind aufwendig und irrsinnig gut produziert, finde ich. Und es sind diese typisch mystischen Mitteln, mit denen da gespielt wird. So Höhlen, wo auch die akustischen Soundeffekte mit irgendeinem Touch, mit irgendeinem mystischen dazukommen, oder Hall. Und Felswände und tiefe Wälder und Wüsten und alles, was das Kinder-Fantasy-Herz begehrt.
Ja, was hat denn als Kind Spaß gemacht? Das war einerseits Fantasy, Magier, Zauberer, Drachen und was
weiß ich
was für Fabelwesen. Muskeln natürlich auch, aber Fantasy und Technik, oder? Science Fiction, so Beamen, Laser, Strahler und so. Und Masters hat halt beides gehabt. Da hast du als Kind einfach total wohlgefühlt, weil es war einfach immer alles spannend.
Ist auch der Grund, warum.
Sei es irgendwelche.
Also, das ist auch der Grund, da kann man Parallele ziehen zu Star Wars zum Beispiel, einem anderen sehr gelungenen, erfolgreichen Franchise. Da hast du doch auch auf der einen Seite Raumschiffe, die Lichtgeschwindigkeit fliegen können oder schneller. Und gleichzeitig hast du Leute, die ums Feuer sitzen, um sich zu wärmen und keine andere Möglichkeit nur gefunden haben und so. Da ist ja auch so, dass der
völlig
beides vereint in Wahrheit. Und das ist bei Masters genauso. Ja, du hast Leute, die einen Lendenschurz tragen und trotzdem fliegende Mopeds haben. Ne?
Ja, und vielleicht sei ja auch nicht ganz ausgeschlossen, hat man sich ja die ein oder andere Anleihe geholt. Es sind ja öfters einmal auch so Dinge kopiert worden.
Natürlich. Soll vorkommen hin und wieder, ja.
Es ist ja, es hat ja auch, war ein Versuch von Mattel, den Star Wars Actionfiguren entgegenzutreten. Ist das, das kommt in der Netflix-Doku ganz gut aus.
Was wurde das auch gut rauskommt, in die rechte und die linke Hand des Podcasts. In der He-Man-Folge.
Ja.
Da sprechen wir auch drüber. Das ist richtig.
Die haben sicher gut recherchiert.
Mm. Wie findet ihr beide die Covers? Und vielleicht jetzt in erster Linie da natürlich das Sternenstaub-Cover. Da steht der Skeletor in Siegespose mit dem Schwert gegen Himmel gereckt gegen den Abendhimmel und der He-Man ist da so in der alle Muskeln angespannt und möchte dem Skeletor irgendwie noch entgegentreten und mit ihm kämpfen. Ich glaube, das sind Szenen aus Comics, also aus den Mini-Comics.
Das ist vollkommen richtig, alle, ja. Ich muss allerdings dazu sagen, ich kenne Sternenstaub zuerst einmal ohne Cover. Ich habe zwei Figuren gehabt. Die ersten zwei, die ich gehabt habe, waren He-Man und Triklops und da war bei beiden diese gelbe Sternenstaubkassette dabei. Ohne Cover allerdings. Jetzt, nachdem ich aufmerksam gemacht worden bin vom Dide, dass man sich das ja im Internet mittlerweile anschauen kann, habe ich das selbstverständlich gemacht und habe jetzt da das Sternenstaub-Cover gesehen. Und es schaut genauso aus, wie du es beschrieben hast, Olle.
Tatsache, ja. Ich habe ehrlich gesagt wirklich, wie ich mich zurückgeändert habe, ich habe nur mal den Skeletor am Cover in Erinnerung gehabt, in He-Man eigentlich gar nicht so. Und es ist schon so, wie du sagst, eigentlich, der He-Man ist ja da irgendwie so, ja, er duckt sie so ein bisschen und versucht sie gegen den übermächtig erscheinenden Skeletor da zu verteidigen. Mhm. Aber es ist tatsächlich der Skeletor, der da von seiner Statur her da das Übermächtige ausstrahlt.
Und da muss man auch sagen, ist ja mal die Frage von dem, wie die Figuren platziert worden sind. Wenn das erste Hörspiel ist, das du auf den Markt bringst und dann bringst du das mit dem Titelbild oder mit dem Cover raus, dann bist du mit deiner Seite Skeletor.at, Olli, vollkommen richtig gewesen, weil dann ist eigentlich in Wahrheit für mich Skeletor die Hauptperson. Und He-Man, wie es der Dide beschreibt, ist ein Nebendarsteller. Und das hat mich sehr erstaunt, dass das die erste Folge war, weil da würde ich ihn He-Man präsentieren in Wahrheit, vielleicht mit dem Man at Arms gemeinsam oder mit dem Orko. Nein, eigentlich in He-Man allein, nicht auf Battle Cat sitzend oder sowas, ja.
Eigentlich nur in He-Man allein und in He-Man einfach als das Größte und Tollste darstellend. Ja, da gebe ich dir recht.
Ja, ich nehme jetzt was vorweg. Es ist natürlich so, dass viele von den Covers nicht so richtig zum Inhalt passen. Und das ist eines von vielen Dingen, die natürlich, wenn man die Background-Info, die es natürlich jetzt 2020, wo wir das aufnehmen, gibt und wesentlich mehr nachzuforschen möglich ist, als es damals noch war und vor allem, als es damals in Europa war. Es gibt einfach sehr viel Diskrepanzen zwischen der Hörspielserie und der prinzipiellen Masters-Historie und auch eben innerhalb der Hörspiele gibt es einige Ungereimtheiten und Dinge, die nicht zusammenpassen. Da werden wir dann natürlich im Laufe des Podcasts noch genauer drauf kommen. Was wahnsinnig toll ist bei den Hörspielen, ist meiner Meinung nach, und das werde ich jetzt für euch zwei und für unsere Hörerinnen und Hörer kurz einspielen, die tolle Titelmusik. Zieht einen sofort in den Bann. Ähnlich wie unsere Titelmusik, die von unserem guten Freund aus Salzburg wieder für uns extra eingespielt worden ist. Der hat sich wieder Tage hingesetzt.
Oh, unser Musikerfreund aus Salzburg. Schöne Grüße an der Stelle.
Unser Musikerfreund aus Salzburg, liebe Grüße. Danke tausendmal, danke für deine Mühen. Hast wieder eine tolle Theme produziert. Bitte für alle unsere restlichen Podcasts, die wir in Zukunft nur haben, auch weiter immer schön Musik machen.
Ja, und vielleicht auch für Jingles oder so.
Jinglemeister ist der Chrisse.
Ja, das stimmt.
Wie schaut es mit der Rollenbesetzung aus? Die Sprecher, ich finde ja, fast jede Rolle ist da perfekt besetzt. Die geben den Figuren einfach das kleine Extra. Soll ich euch beide vielleicht ein bisschen was erzählen über die Sprecher? Das ist ja ein bisschen ein Steckenpferd von mir.
Das wäre sehr schön, Olle, bitte.
Der Erzähler heißt Horst Neumann. Der ist geboren am 17. November 1925 in Dresden und lebt tatsächlich immer noch. Eine seiner langlebigsten und bekanntesten Rollen spielte er zwischen 1986 und 2010 als Schiffsarzt. Und zwar Dr. Horst Schröder von Das Traumschiff, falls das der eine oder andere von euch da draußen gesehen hat. Aber er hat auch anderen Leuten seine Stimme geliehen. Und zwar Lex Bakker, über den wir auch schon einen wahnsinnig tollen Podcast gemacht haben, aber auch dem vor kurzem verstorbenen Sean Connery und dem guten Leslie Nielsen, von dem wir im Undertaker-Podcast kurz mal geredet haben, von die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Hochkarätiger Erzähler, oder? Das muss man schon sagen. Das war einfach einer von den Top-Synchronsprechern damals. Ich glaube, ja. Durchaus, ja.
Und ich finde, dass der einfach perfekt durch diese Masters-Hörspiele leitet. Also der
ja, macht wunderbar.
Das mit einer Ruhe, mit einer Pointiertheit.
Wunderbar.
Das ist herrlich. Taugt mir sehr, sehr, sehr. Gerade Erzähler sind in vielen anderen Hörspielen ja oft ein bisschen nervig und stören, finde ich, den Fluss. Und da, ja. Der leitet einfach wirklich toll von der einen Szene in die nächste. Apropos von der einen Szene in die nächste. Der He-Man, wie der Chris ja vorher schon erwähnt hat, heißt Norbert Langer und ist sehr bekannt durch die Rolle von Tom Selleck geworden, also von Magnum zum Beispiel. Er ist geboren worden am 9. März 1941 in Schlesien, hat er unter anderem den Burt Reynolds synchronisiert des Öfteren und sehr, sehr gut kennt man aus der Serie Wunderbare Jahre. Und er spricht auch den Joe in Bonanza. Und in der Neufassung, das ist vielleicht auch ganz ein interessanter Fact, von den Masters of the Universe, also von der damaligen 2002er TV-Serie, also Zeichentrickserie, da hat er den King Randor, also den König Randor auf Deutsch gesprochen, Adam, sein Vater. Was ich einen ganz guten Kniff finde, nachdem ja quasi das die nächste Generation war.
Ja, und was tatsächlich irgendwie mich zumindest ein bisschen verstört, weil, also es ist lustig, aber es ist tatsächlich so, man hört in König Randor reden und ich als Kind der 80er Jahre assoziiere die Stimme ja als erstes mit He-Man und erst dann mit Magnum. Also
das mir ist exakt so. Gleich so gegangen. Ja. Für mich hat das eigentlich nicht gepasst.
Für mich war es immer die wunderbare Jahresstimme.
Ja. Ein super Sprecher auf jeden Fall und ein super He-Man eigentlich, nur, ja, ich habe es eh schon vorweg gesagt, persönlich bin ich dann das eine oder andere Mal von der Mischung aus Stimme und Skript von der Rolle ein bisschen genervt gewesen.
Aber da kommen wir ja in die Szene, glaube ich, nur dazu.
Genau. So, ich hätte noch vier wichtige Personen, die da bei Sternenstaub da vorkommen. Das eine ist der Gott, der Sprecher, der Peter Passetti, alias Skeletor, und der ist 1916 geboren in München und am 23. Mai 96 gestorben. Ist übrigens der erste, der gestorben ist, die beiden anderen leben noch. Und ja, also ich finde, den sollte man ja eigentlich als Held extra besprechen, den Peter Passetti. Das ist ja einer, der für unseren anderen Podcast, für unseren hellen Podcast auf www.derpodcast.at ein eigenes Thema wäre.
Peter Passetti, großartig, fällt mir ein. Wir haben ja bei dem ersten www.skeletor.at-Projekt haben wir ja liebevoll Peter Passetti genannt, weil wie wir da eben so kurze Sequenzen ausgeschnitten haben, die wir dann veröffentlicht haben im Internet. Das haben wir draufgekommen, dass der einfach so viele gewaltige Späße gemacht hat.
Ja, aber er hat nicht nur den Skeletor, den Herrn der Unterwelt, die einzig wahre Stimme geliehen, sondern auch anderen Größen, wie zum Beispiel dem Gary Cooper oder dem Humphrey Bogart. Und vielen damals jugendlichen Hörern wird er auch als Alfred Hitchcock vielleicht noch bekannt sein von die drei Fragezeichen. So ist auch der Erzähler. Den Beastman spricht der Christian Chrisse Rode.
Chris Rode.
Der ist geboren am 20. Juli 1936 und ist gestorben erst 2018 im Februar. Und den kennt man in erster Linie als Skeletor vom Realfilm 1987. Das war mir persönlich nimmer in Erinnerung, dass der Frank Langella die Beastman-Stimme hat. Könnt ihr euch hier an das noch erinnern?
Nein, aber das geht mir sowieso so, also ich hätte niemals in Peter Passetti erkannt beim Gary Cooper oder beim Humphrey Bogart. Das ist einfach auch schwer, Synchronsprecher zu erkennen außerhalb von ihrer Rolle. Also klarerweise nicht immer, aber der Peter Passetti hat halt den Skeletor schon sehr schurkenhaft angelegt, wenn er dann an einen guten wie den Gary Cooper synchronisiert, da redet er ja ganz anders.
Ich glaube, dass er auch die Chance genutzt hat, wirklich einmal crazy Sachen abzuliefern. Die ist, wenn du den Gary Cooper Film synchronisierst, sowieso nicht machen kannst, ja?
Ja, genau. Dein Gary Cooper Film, also den Hollywood Film möchte ich sehen, wo der Gary Cooper dann sagt, ja, die Honigbomben.
Oh, ich habe es vergessen.
Ja.
Du weißt es also schon. Super. Die legendäre Beastman-Szene aus der Kerker Skeletor. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Aber heute geht es ja um Sternenstaub, oder?
Heute geht es um Sternenstaub, ja. Der Christian Rode, der hat unter anderem auch natürlich den legendären Bürgermeister Winston aus Chaos City gesprochen.
Ja. Und, unglaublich. Tatsache.
Ja, ja. Ja, und ein Skandal ist natürlich folgendes. Der Christian Rode spricht nicht durchgehend den Beastman, sondern ab Folge 20, glaube ich, spricht ihn jemand anders. Also, das ist ja wohl die absolute Frechheit. Da kann ich mich überhaupt nicht damit abfinden.
Lieber Olle, da werde ich mich dann in der Folge 20, genauso wie du, mächtig aufregen. Aber in der Folge 1 haben wir Gott sei Dank nur in Christian Rode als Beastman. Lass uns einmal
in der Folge 19 das Dämonenpferd ein Farewell auf dem Christian Rode
unbedingt
zelebrieren.
Genau.
Der Jürgen Thormann ist der Ram-Man und in dieser Folge auch der Sodak. Der ist 1928 geboren, lebt auch noch, spricht unter anderem, und daher kennt man ihn auch sehr gut, den Michael Caine. Und ich persönlich habe Erinnerungen zum Beispiel an Gilmore Girls, wenn ihr die Stimme hört. Das ist da also der Großvater von der Rory. Und den Peter O'Toole spricht er. Und wichtig, und der letzte ist das jetzt auch von diesem Blog, ganz wichtige Stimme natürlich Andreas van der Meeden oder Andreas von der Meeden. Das war sie in den 30 Jahren, wo ich den Sprecher kenne, immer noch nicht. Der spricht den Trapjaw und der ist 1943 geboren in Hamburg und 2017 leider verstorben. Eine von für mich persönlich sympathischste Stimme aller Zeiten, denn er ist David Hasselhoff. Mhm. Und unter anderem spricht er zum Beispiel den Morten bei die drei Fragezeichen.
Besser. Und, echt? Also aber, das wäre mir auch nicht aufgefallen, weil ja. Ich stehe total auf die Stimme von Morten. Aber dass das der Trapture ist, das, die Verbindung habe ich auch nie hergestellt.
Aber das ist tatsächlich eine Stimme, die erkennt man auch. Also das hört man schon, also meiner Meinung nach, die Assoziation mit David Hasselhoff hat man ganz, ganz deutlich. Und war sicher für den Andreas van der Meeden auch ganz lustig, mal so einen Schurken und Bösewicht zu synchronisieren. Schurken,
ja. Ja, ganz genau. Man kennt ihn eher als guten Charakter und da, ich finde, er macht es sehr, sehr gut. Also er hat da durchaus da auch die nötige Härte und Teuflischkeit, irgendwie, ja. Die er ihm da verpasst, dem Trap.
Weil seine Stimme ja prinzipiell, sage ich mal, sehr gut zu einem Heldencharakter passt, oder? So ein bisschen weich, aber trotzdem autoritätseinflößend. Ja, lieber Olle, du führ uns doch einmal durch die Folge, was passiert denn so in Sternenstaub?
Ja, das wollte ich eigentlich fast an euch weitergeben, den kurzen Inhalt. Also wirklich nur in ein paar Sätze, damit sie unsere Hörer, die vielleicht die Folge nicht kennen. Weil ihr habt meine Stimme jetzt schon lang genug gehört. Dieter, erzähl mal, um was es geht.
Also die erste Folge Sternenstaub, da geht es einfach darum, dass der Skeletor in einer Höhle, wo der Man-at-Arms und der Orko drinnen sind, auf einmal einen wahnsinnig wertvollen Stoff des Universums, diesen Sternenstaub, stiehlt, dadurch noch mächtiger wird, was der Held von Eternia He-Man nicht zulassen kann. Darum macht er sie dann auch auf diesen Sternenstaub zurückzugewinnen von Skeletor. Und wird dabei sozusagen geht in eine Falle, stürzt in eine Schlucht, rettet sich aber dann in eine Höhle und in dieser Höhle kämpft er dann gegen sämtliche Schergen, Skeletors und schafft es dann tatsächlich sein Zauberschwert, das ihm das Skeletor gestohlen hat, zurückzugewinnen und er schafft es dann auch, dem Skeletor den Sternenstaub zu entreißen, worauf dieser dann flieht und die Helden sozusagen einen momentanen Sieg über Skeletor verbuchen können und somit die Folge zu einem Ende kommt. Das einmal so ganz kurz das Setting. Für mich klingt es ja ein bisschen so nach einem Jump-and-Run-Spiel. So am Anfang passiert irgendwas, irgendwer klaut irgendwas, der Held macht sich auf und überwindet Hindernisse, um das zurückzuerlangen. Ein bisschen so ist die Folge angelegt, aber die Schönheit dieser Folge kommt natürlich im Detail so wirklich zur Gänze heraus.
Hast du sehr gut zusammengefasst. Insgesamt gibt es 10 Szenen. Ja, zumindest erwähnenswerte Szenen, wenn man jetzt mal den Erzähler außen vor lässt und einige Schauplätze. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt einmal so Segment für Segment ein bisschen genauer durch und wir sagen dann, was uns da irgendwie Lustiges oder Bemerkenswertes aufgefallen ist. Ja, in der ersten Szene, da befinden wir uns in einer Höhle, wie du schon richtig gesagt hast. Und der Christian hat ja vorher gesagt, die Masters of the Universe und auf Eternia, da hat man sich, um sich zu wärmen, ans Feuer gesetzt. Und genau um das geht es auch in der ersten Szene. Also der Teela ist sehr, sehr kalt. Und der Orko hat Mitleid mit ihr und möchte ihr helfen. Und möchte dafür einen Zauber anwenden und möchte ihr eine Decke herbeizaubern. Und sagt dann, ich glaube, der Zauberspruch ist, kann mich sogar erinnern, Decke weich und heimlich, komm herab und wärme mich. Also natürlich zuvor, o Orko aus dem Zauberland. Und er erwischt aber die falsche Decke. Ja, ganz genau. Und die Höhlendecke stürzt ein und die Freunde können sich Gott sei Dank noch irgendwie aus der Affäre ziehen und plötzlich entdecken sie den Sternenstaub durch dieses Einbrechen der Decke kommt Sternenstaub zum Vorschein.
Der dadurch freigelegt wurde, sozusagen durch diesen Einsturz in der Höhle. Und
genau, das Ende der Szene ist dann, wo Skeletor das erste Mal vorkommt und diesen wegbeamt, diesen Sternenstaub.
Und da müssen wir schon. Funktioniert die Szene. Und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr gut gelungen. Einfach auch, wie dieser Sternenstaub da in Erscheinung tritt, wirklich dieses es ist jetzt gerade was Wunderbares passiert. Sie waren alle ganz baff, weil das Kostbarste des Universums, Sternenstaub. Dann dieser Auftritt vom Skeletor, diese mächtige Stimme von Peter Pasetti. Der Skeletor als Magier, der praktisch einfach in Erscheinung tritt mit seiner Stimme und den Sternenstaub dann wegbeamt oder auf magische Weise entführt. Und das, muss ich sagen, ist schon nach wie vor finde ich das eine sehr gute Inszenierung einfach vom Skeletor als wirklich das personifizierte Böse, das Wertvollste da sich unter den Nagel reißt und unsere Helden recht verdutzt zurückgelassen hat.
Absolut, also genialer erster Auftritt von Peter Bassetti aus Skeletor und ich zitiere da jetzt kurz, was unsere Kollegen von Planet Eternia und die schreiben. Dann schließlich folgte ziemlich schnell der unvergessliche erste Auftritt des Herrschers des Schattenreichs, Skeletor. Aus heiterem Himmel erklang die markante Stimme Peter Pasettis. Düster und diabolisch hallte sie dem Hörer noch nach, nachdem ihm längst klar geworden war, dass dies zweifellos der Oberschurke sein musste. Nie wieder wird Skeletor böser und beeindruckender wirken als in diesem Moment.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, dann erklärt uns der Erzähler, gekonnt souverän, ein bisschen, um was es da in Eternia geht. Und wie wir schon gesagt haben, also seine Stimme zieht mich persönlich da relativ schnell in den Bann und bleibt da trotzdem relativ neutral. und emotionslos und ja, er gleitet, lässt uns hinübergleiten in die zweite Szene, wo die Masters dann unter fröhlicher, friedlicher, schöner Musik auf Grayskull, und das betone ich mit meiner Podcaster-Stimme besonders, weil sie sich auf Grayskull befinden, weil die Masters wohnen in der ersten Folge Sternenstaub noch auf Grayskull.
Im Machtschädel. Das ist natürlich ein Lapsus, weil ja die, sage ich mal, die Helden, die Masters of the Universe im Königspalast Eternia zu Hause sind.
Der Palast heißt Eternis.
Und Eternis heißt die Stadt. Darf ich mir auch nochmal kurz einmischen? Ihr macht es sehr gut.
Völlig richtig, völlig richtig. Freut mich, dass ihr so aufmerksam seid zu später Stunde. Die Burg Grayskull, das ist dieser verlassene Ort, der das Geheimnis und die Macht von Eternia hütet.
Ganz verlassen ist Grayskull allerdings nicht.
Ganz verlassen nicht. Da gibt's natürlich die Zauberin.
Genau.
Dazu später. Aber ja, das ist natürlich, wie wir nur merken werden, bei dieser ersten Hörspielfolge, da haben sie wahrscheinlich, wie man so schön sagt, aus dem Ärmel geschüttelt und haben da die Skriptschreiber auch nicht allzu viel recherchiert, wie das denn bei den Masters genau läuft. Aber trotzdem, als Kind ist einem ja das egal. Ich finde, dass die Szene trotzdem mal einem die Helden ganz gut näher bringt. Und da ist natürlich auch mal der erste Auftritt von Prinz Adam. Lieber Olle, was sagst denn du da dazu? Wie ist der in Erscheinung getreten?
Der Prinz Adam chillt, während dann Orko und Man at Arms und Teela ganz aufgeregt zu ihm kommen und ihm erzählen, was da los ist. Und die Teela verlässt das Set und die weiß ja nicht, dass der Adam zu He-Man wird, wenn er das Schwert zückt. Und Orko und Man at Arms sagen ihm natürlich, hey, lieber Adam, lieber He-Man, du musst uns jetzt aus der Situation helfen. Der Skeletor hat jetzt den Sternenstaub, den größten Schatz des Universums. So kann es nicht weitergehen. Mach was, verwandel dich sofort. Und zu dem, was du vorher gesagt hast, mit den Hörspielautoren oder mit dem Hörspielautor, der heißt H.G. Francis. Und ja, dass der nicht genug Informationen erhalten hat, das ist ganz offensichtlich natürlich. Also der hat sich da erst im Laufe der 36 Folgen immer mehr an Informationen eingeholt und hat sie da am Anfang...
Lieber Olle, versteht es doch, das waren die 80er, da hat man kein Internet gehabt, keine Wikipedia, wo man mal schnell sich Hintergrundwissen verschafft. Der hat es einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt und ist ja nichts Schlechtes draus geworden, sage ich mal. Also die erste Folge, ja, Ungereimtheiten, aber die Serie, da haben sie sich ja sehr gut hingearbeitet zum Masters-Universum. Wollen wir es ihm nicht übel nehmen, dem HG?
Nein, überhaupt nicht. Aber wir sind ja da, um das Ganze zu reviewen und da gehört das einfach gesagt. Gesagt gehört zum Beispiel auch, dass die Teela da als Herrscherin von Eternia angekündigt wird vom Erzähler. Das ist natürlich auch nicht so wahr, denn sie ist natürlich einfach eine Kämpferin für das Gute. Und
die Stieftochter des Waffenmeisters, also von Man at Arms, ne?
Und die Oberbefehlshaberin der königlichen Leibgarde, aber das ist dann schon wieder der nächste große Fehler, weil der König kommt ja in Sternenstaub überhaupt gar nicht vor. Der kommt dann in der nächsten Folge, die wir dann reviewen werden, das Todestor, da kommt er bereits vor, weil da ist ja der Goras da, um ihn zu besuchen, aber in der ersten Folge gibt es doch keinen König.
Der gibt einen Schauner, aber er kommt nicht vor.
Na, es gibt ihn nicht. Die Teela ist ja... die Herrscherin von Eternia.
Ja. Aber schau, es ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste, wenn man das jetzt vergleicht mit Game of Thrones, wo man sie in den ersten vier Folgen einmal 500 verschiedene Personen und Persönlichkeiten merken muss, die alle irgendwie vorkommen. Das passt schon. Die wichtigsten Personen waren da mal vorgestellt in der ersten Folge. Also ich sehe es ihnen nach. Ich würde da jetzt...
Ja, bist du um einiges großzügiger als der Olle, Dide. Also der Olle, der kann darüber
natürlich
wirklich hinwegsehen, über diese Fehler. Gib dir einen Ruck, Olle, komm. Gib dir einen Ruck.
Es liegt ja daran, dass ich mich mit dieser Folge natürlich gut beschäftigt habe und bei der nächsten Folge vielleicht dann eh schon nicht mehr so viel. Ja, Auf jeden Fall sehr lustig habe ich gefunden in dieser Szene, dass dann heißt, Thieler, warum bist du so erregt? Von der Höhle da so aufgeregt daherkommen. Und das passiert auch immer wieder, dass die Thieler ein bisschen ins Sexuelle hinein interpretiert werden kann, sage ich jetzt mal so.
Oh, He-Man ist ein Mann.
Wir sind auf Burg Drachenstein, den meisten besser bekannt unter dem Namen Snake Mountain. Und Skeletor und Beastman sind die Protagonisten. Und der Beastman schlägt mit seiner Peitsche nach Krähen. Finde ich gleich mal einen wunderschönen Einstieg. Und fragt den Skeletor, was er so vorhat. Und der Skeletor sagt, er will jetzt He-Man das Schwert wegbeamen. Ja, also, was mir aufgefallen ist,
das war der Plan. Ein
schöner Übergang da wieder von der guten Melodie und von der guten Atmosphäre in diese diese Musik der Bösen, dieses dum 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 dum.
Alter, aber das gut noch. Kannst du es nur mehr machen, bitte dann?
Ja. Ganz gut.
War schon so schön, es geht glaube ich immer
ja,
besser.
Meister. Ja.
Nicht so gut wie ein 80er-Jahr Synthesizer, aber auch nicht so schlecht. Na, du hast völlig recht, lieber Olle. Guter Übergang natürlich. Das ist ja bei diesen Masters-Hörspiele generell so, dass einfach die Musik auch sehr gut eingesetzt wird und natürlich immer auch das Intro zu einer Szene ist, beziehungsweise einen Wechsel von gut nach böse immer musikalisch untermalt. Super ist wirklich der Beastman, wie er mit dieser Peitsche nach den Krähen schlagt und diese echt irrsinnig guten Soundeffekte herüberkommen, was ja bei allen Masters-Folgen so ist. Hast du am Anfang kurz gesagt, einfach immer sehr, wie soll ich sagen, man hat sich als Kind da wirklich sehr gut hineinversetzen können. Also ich habe da wirklich die Krähen
vor dir gesehen.
Ja. Davonfliegen hören.
Richtig. Ja. Ja, es war ein wunderschönes Zusammenspiel und es wird gleich mal klar, der eine ist der Herr und der andere ist der Sklave. Also
auch das.
Wunderschön inszeniert. Vierte Szene ist dann, die Guten machen sich auf den Weg in den immer grünenden Wald. Der He-Man, der Gringer, der Man-at-Arms und der Orko sind auf dem Weg zu Skeletors Versteck und plötzlich kommt ein Drache in diese Szene und es gibt einen Kampf. Und soweit ich mich erinnere, da wird in diesem Kampf das Zauberschwert weggebeamt und der Skeletor, der He-Man muss ihn mit den Fäusten irgendwie bearbeiten, oder? Also, habe ich das noch richtig in Erinnerung?
Ja.
Du hast völlig richtig. Es ist ihm da schon weggebeamt worden und der He-Man, also eigentlich muss der Battle Cat gegen den Drachen kämpfen. Weil der He-Man ja waffenlos ist, aber der He-Man, mutig wie er ist, stürzt sich mit blanken Fäusten auch in den Kampf. Bringt natürlich auch, also es macht auf Kinder unglaublichen Eindruck, ja, mit blanken Fäusten gegen einen Drachen, echt super.
Ja, mir ist aufgefallen, dass der Skeletor dann sagt, er will, dass er den Drachen besiegt, weil dann stürzen sie in die bodenlose Schlucht. Was zum Geier hat das mit dem zu tun, dass er den Drachen besiegt? Wie gibt's das? Habt ihr da eine Erklärung?
Ja, das fragt einer seiner Schergen. Aber das kommt ja dann in der nächsten Szene dann oder in der übernächsten kommt es dann gleich einmal. Also der He-Man besiegt ja diesen Drachen und sie machen sie weiter auf den Weg. Und der Skeletor ist zufrieden darüber, weil er hat ja den He-Man weitere Fallen in den Weg gelegt.
Ja, aber er besiegt den, das wird direkt angesprochen, er besiegt den Drachen und der Skeletor sagt, er hofft, dass er den Drachen besiegt, denn dann stürzen sie in die Schlucht. Und genau das passiert dann auch. Also sie stürzen in diese Schlucht, wobei in der nächsten Szene eben ist das, also bevor sie in die bodenlose Schlucht, also die nächste Szene ist da, das Schwert kommt bei den Bösen an, das ist ja dorthin gebeamt worden, und der Skeletor steckt das Schwert in eine Zeitkammer. Wie kann ich mir so eine Zeitkammer vorstellen, hm?
Ja, ich glaube, das ist so ein Safe, wie, nur wo die Zeit ist.
Wie immer du dir die vorstellen willst, lieber Olle. Also als Kind hast du das nur geschafft. Ja. Mit blühender Fantasie, dass man sich halt einfach eine Zeitkammer, eine Zeitprismar vorstellt. Hat, ja.
Da, Fantasie ist weg.
Ja?
Ja, ich weiß nicht, für mich, vielleicht hilft dir das, für mich ist das so eine Art Tresor, ja, wo die Zeit darin gefangen ist. So stelle ich mir das irgendwie vor.
Das Schwert ist einfach durch ein Skeletor in Raum und Zeit eingeschlossen worden und ohne den richtigen Zugriffsschlüssel, der auch sehr im Wagen bleibt, war das Schwert einfach für die Guten verloren. Das Schwert war in der Zeitkammer.
Auf jeden Fall in der nächsten Szene, wo sie ihm dann stürzen sie in die bodenlose Schlucht, denn sie haben den Drachen besiegt und der Orko, der ja schweben kann, für alle, die in der Masters-Geschichte nicht so drinnen sind, der Orko stürzt dann natürlich nicht rein und möchte den Helden helfen und beamen kann er auch und er beamt sich nach Castle Grayskull und bevor wir in die Szene in Castle Grayskull kommen.
Also er könnte sich ja auch nach Eternis.
Ja, das haben sie damals noch nicht gewusst, dass es gibt. Ne?
Aber in der ersten Folge.
Das wollte ich vorher schon einmal erwähnen. Für mich als Kind war es auch immer so, dass wir Castle Grayskull, da waren die Guten drinnen. Also wir haben das nicht verlassen gespielt.
Ja.
Das war ja eigentlich immer besetzt.
Aber wie wir schon festgestellt haben, Chrisse, warst du auch als Kind noch nicht so der Experte. Also wir haben immer die Guten im
Genau. Ja, im ey, da hat der Olli, das hat er mir schon mal erzählt, mit dem Prinz Adam immer seine Palastgeschichten gespielt, ja.
Da habe ich als Kind schon Balladen geschrieben und habe die vorgetragen.
Aber Jungs, das fällt mir jetzt erst auf. Also Palastgeschichten wäre auch ein schöner Podcast-Titel gewesen, oder? He-Man und die Palastgeschichten. Großartig, ja.
Sehr schön. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt die letzten vier Szenen nur durch. Also die Helden stürzen in diese bodenlose Schlucht und He-Man gelingt es aber, nachdem sie auf einem Felsvorsprung, glaube ich, mir richtig erinnern zu können, gelandet sind, ein Loch mit der bloßen Faust in die Felswand der Höhle oder in die Felswand zu schlagen und legt daraufhin eine Höhle frei.
Wow.
Genau. Und in der nächsten Szene trifft Orko dann wieder auf der Burg Grayskull ein und kommt die Teela zu ihm hinzu und die beiden überlegen, wie sie am besten helfen können. Und der Orko sagt, ich brauche den Windrider, ein Fluggerät, mit dem er die zwei Verbliebenen in der Schlucht da befreien kann. Aber leider ist der momentan nicht funktionsfähig und auch alle Freunde sind blöderweise gerade weg und haben zu tun. Alle wichtigen oder wahrscheinlich
alle Freunde, die fliegen können,
die im Playset bisher noch nicht aufgetaucht sind oder vorgestellt worden sind. Und das Einzige, was es zur Verfügung gibt, ist eine Zeitschleuder, die der Man-at-Arms aber noch nicht perfekt funktionsfähig aber gemacht hat.
Wie kann ich mir so eine Zeitschleuder vorstellen?
Ja, genau. Und deswegen verzichtet aber, der denkt sich, das ist auch der Orko. Und deswegen verzichtet er darauf erstmals und nimmt nur einen Energiestrahler mit.
Ja, um da ein bisschen Struktur reinzubringen, weil lieber Olle, du vermischst da Dinge. Zuerst will er natürlich mit irgendwas Flugfähigem seine Freunde retten, was nicht gelingt, ja. Wie es halt oft so ist, kennen wir ja immer dann, wo man es braucht, bleibt die Kraxen liegen. Der Windrider ist nicht gegangen. Und dann erzählt der Orko der Teela und He-Man ist waffenlos. Skeletor hat ihm das Zauberschwert gestohlen und die Teela ist außer sich. Und der Orko fragt in seiner Neugier, naja, was hast du denn da in der Hand? Eine Zeitschleuder, die geht noch nicht richtig. Und so wie du sagst, dann sagt er, He-Man braucht eine Waffe, ich nehme diesen Energiestrahler. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ja. Der He-Man ist mit seinem Zauberschwert unbesiegbar, aber es gibt einfach auch so hochtechnische Waffen wie einen Energiestrahler, Laserstrahler und so. Da habe ich mir ehrlich gesagt wirklich als Kind immer gefragt, warum kämpft er jetzt nicht mit einem Laserstrahler gegen einen Skeletor? Das geht doch viel einfacher, ja. Da muss man nicht Schwertkämpfe ausfechten. Aber wie gesagt, es ist alles zum Einsatz gekommen bei den Masters, immer der entsprechenden Szene oder der Situation entsprechend.
Absolut. Genau. Und jetzt kommen wir mal zum Höhepunkt der ganzen Geschichte, weil in der nächsten Szene, wieder zurück in der Höhle, da greifen jetzt die Sternenkäfer an. Und der Skeletor, er schallt über Lautsprecher und gibt furchtbar an, ich bin der zukünftige Herrscher über Eternia. Und der Orko kommt zurück mit dem Energiestrahler. Und bevor sie den Energiestrahler so richtig einsetzen, sind die Käfer aber schon wieder weg. Weg sind's. Und es erscheint eine neue Figur, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben und gehört. Und zwar Sodak, der Beherrscher des Kosmos. Und der He-Man, also der Sodak sagt dann, ich habe meine Sternenkäfer gerettet, weil er will nicht, dass die Sternenkäfer von dem Energiestrahler getötet werden. Und der He-Man stänkert er mal gleich mal an, Machtschädel, was er ist. Und er sagt, irgendwas. Und der Sodak, und das ist das Wichtige, sagt dann zum He-Man und zu meinen Damen und zum Orko, die Zeit ist es. Unerforschlich verschließt sie vor uns, was uns lieb ist. Und mit dem geht er so aus der Szene hinaus, nach eben dieser Konfrontation mit dem provokanten He-Man.
Und was uns lieb ist, und so fadet ja die.
Ja, genau so.
So fadet ja die Stimme aus.
Und plötzlich kommen Trapjaw und Beastman, die haben aber natürlich überhaupt keine Chance. Und He-Man prügelt sie in den Zeittresor. Stimmt das?
Ja, ich wollte vorher nur darauf eingehen, dass eben da das Sodak als Meister des Kosmos in Erscheinung getreten ist. Also eine weitere wichtige Figur, die immer wieder mal auftritt. Immer geheimnisvoll, immer nicht so genau, was hat er vor, was wie ist sein Spiel sozusagen. Und du hast recht, lieber Olle, der He-Man tritt natürlich als Held von Eternia, könnte man trotzdem auch ein bisschen Respekt sich erwarten vor dem Meister des Kosmos. Hat er aber nicht. Er sagt wirklich so, naja, Sodak, lass uns jetzt in Ruhe, wir haben da Wichtiges zu tun, wir müssen gegen einen Skeletor kämpfen. Und das zeigt schon ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, so der He-Man ist so ein narzisstischer Machtschädel, aber das verzeihen wir ihm, weil wir ihn natürlich schätzen als Held von Eternia und lieben, möchte ich sagen.
Absolut. Zum Sodak haben wir ja einiges noch geredet, in die rechte und die linke Hand des Podcasts in der Folge, dass er der Cosmic Enforcer ist und dass er eigentlich nur tut, was er für richtig hält und dass das auch wichtig ist, um die kosmische Macht im Gleichgewicht zu halten. Und das ist eigentlich ganz gut gemacht worden. Und der Skeletor kommt in die Szene und verrät dann He-Man, dass er das Schwert im Tresor hat und schnippt den Energiestrahler einfach weg und He-Man prügelt Skeletor in den Zeittresor und zwar mit ordentlicher Klatsche. So wie bei Bud Spencer und Terence Hill in einer Höchstform.
Genau, es kommen die Skeletor mit seinen Schergen und der He-Man schafft es tatsächlich. Was eigentlich nicht so ganz klar ist, warum der Zeittresor auf einmal in der Höhle ist, oder? Also den hat der Skeletor sozusagen mitgenommen, weil er war ja vorher auf der Burg Drachenstein. Ist das so?
Ich bis jetzt eigentlich nur nicht so bedacht, aber stimmt, ja, richtig.
Also, ja. Ja, eigentlich schon. Ist auch wieder sowas, wo sie wahrscheinlich auch die Skriptschreiber nicht so viel Gedanken drüber gemacht haben. Jedenfalls, so wie du sagst, der Skeletor ist von He-Man in diesen Zeittresor befördert worden und was war dann?
Jetzt kommen wir mal bereits wahrscheinlich in die letzte Szene, eine letzte relevante Szene. Und zwar Man-at-Arms und Orko feiern sehr ausgelassen, He-Man allerdings nicht. Und dann kommen Man-at-Arms und Orko irgendwann im Laufe der Zeit drauf, was ist los mit dem He-Man? Der ist so traurig und so Gedanken verloren. Und der He-Man sagt dann, naja, das Schwert ist nur im Tresor. Warum feiert ihr das schon? Und der Orko holt dann letztendlich doch noch die Zeitschleuder von Castle Grayskull und von der Teela. Und da gibt es diese schöne Szene, wo der Man-at-Arms inzwischen die Zeit, dieses Zeitfeld, diesen Tresor untersucht und sagt eben, ich verstehe es nicht. es ist da und ist irgendwie auch wieder nicht da und so. Da kommt er mal ein bisschen dämlich vor.
Ja, das ist halt so Zeit geht. Es ist da, nicht, anders kannst du es ja nicht beschreiben, oder? So beschreibst Zeit.
Du hast vielleicht bin ich da wieder zu kritisch mit unserem Arms, mit unserem lieben Waffenmeister. Naja, Orko kommt zurück. Also der erste Versuch geht leider schief. Sie befreien mit der Zeitschleuder den Skeletor aus dem Zeittresor heraus. Die bösen Trapjaw und Beastman kommen zurück und werden aber natürlich auch sofort wieder in die Flucht geschlagen. Da wird es ziemlich gerusht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann der zweite Versuch, das? Gott sei Dank. Also ja, es geht relativ schnell alles von einem Segment ins nächste. Und der zweite Versuch geht Gott sei Dank gut. Das Zauberschwert wird befreit und die Guten verfolgen die Bösen. Nur dann gibt's noch eine Geschichte mit einem brennenden Dorn und mit Geistervögel und ja. He-Man zerschlägt mit seinem Zauberschwert die Maschine und sie explodiert. Was mir auch sehr taugt. Und die Höhle bricht natürlich sofort wieder zusammen. Und die Guten können gerade, aber wirklich ums, wisst ihr was? Um ein Haar. Noch flüchten.
Ja.
Und glauben, überheblicherweise, muss ich auch wieder dazu sagen, dass das Böse für alle Zeiten besiegt ist. Und übrig bleibt letztendlich nur ein Ei. Und zwar, ein Geistervogel-Ei.
Ja, warte mal.
Die Szene ist noch nicht ganz aus. Die letzte Situation ist dann, wie der Beastman den Skeletor letztendlich doch überraschenderweise noch aus den Trümmern befreit. Und der Skeletor, unser Peter Passetti, schreit: Ich lebe! Ich lebe! Und zwar genau mit so überschlagener Stimme, wie sie jetzt auch gerade gemacht.
Und was ist mit Ha-ha-ha-ha-ha?
Danke, Christian.
Ja. Ja, weil er sich ja da so drüber freut, dass er halt doch nicht tot ist, sondern weiterhin Voll. Der Meister des Bösen sein kann auf Eternia. Ist wieder mal großartig von Peter Passetti. Worauf ich aber hinaus will, ist einfach, was du vorher gesagt hast, den ersten Scheinsieg, den sie davon getragen haben. Wir haben den Skeletor eingesperrt im Zeittresor. Und wo man dann auch halt als kleiner Bursche mitgekriegt hat, naja, was sie so als erstes als Sieg anfühlt, ist oft gar nicht einmal einer, weil der He-Man, schlau wie er ist, sagt, ja, es gibt aber immer noch Beastmen und Triklops, mächtige Kämpfer. Und gegen die soll ich ohne das Zauberschwert antreten? Und wo er halt den anderen Masters, die da naiv sagen, ja, Skeletor ist besiegt und weggesperrt, wo der He-Man dann sagt, ja, aber der Käse der ist noch nicht ist gegessen. Noch nicht gelutscht, ja. Und wie ist halt der Teufel?
Ja, genau. Entschuldigung, Dide, es ist und, nicht Triklops, ja. Sondern es ist Trapjaw, weil Triklops kommt erst in der nächsten Folge das erste Mal vor.
Ja, du hast recht. Macht nichts. Ja. Genau. Aber auch das transportieren sie gut. Man hat gleich mal mitbekommen, als Hörperson von diesem Hörspiel, okay, nicht immer ist der erste Sieg oder so auch schon das Ende vom Lied. War gut gelöst.
Christian, kannst du dich an die letzte Szene auch noch erinnern mit dem großartigen Geistervogel-Gag vom Orko?
Peinlich muss das gewesen sein.
Man kann die Szene aber auch aussparen. Das ist halt, da folgen halt diese Hörspiele auch dem Schema F. Zum Schluss muss entweder gibt es eine Moral von der Geschichte oder es passiert meistens halt dann auch noch irgendwas Lustiges. Ja, genau. Ja,
am Schluss ist der Orko kommt mit diesem Ei da daher und macht einen Zauberspruch und
ja, erzähl es nicht. Wirklich, das schreckt vielleicht Hörer ab.
Aber es ist vielleicht gut für Kinder, die einschlafen wollen, damit es dann noch irgendwie lustig und schön wird zum Schluss, oder?
Ja. Ist vielleicht auch ein gewisser Cliffhanger, den wir da jetzt auch noch offen lassen, für diejenigen, die die Folge nicht
kennen. Die hören sich die Folge einfach an, auf YouTube kann man das eh machen.
Na, oder du kommentierst den Geistervogel-Gag, den schlechten, als Kommentar zur Folge. So machen wir das. Dein Fazit zur Folge, lieber Olle.
Sorry, wir haben da jetzt, glaube ich, schon sehr viel in der Folge schon vorweggenommen. Es gibt einige Verwirrungen, was die Handlung betrifft. Und die Storys, ja, irgendwie doch letztendlich ein wenig oberflächlich und ja, was der Sternenstaub jetzt eigentlich, worin genau seine Macht begründet ist, das kommt leider überhaupt nicht raus. Also man hätte, glaube ich, mit diesem Sternenstaub schon sehr, sehr viel mehr machen können. Man hätte ihn auch noch in anderen Folgen nochmal zurückkommen lassen können und da wäre, glaube ich, viel drinnen gewesen. Und was ist so Sternenstaub? Ist das eine Hand voll? Sind das noch ein paar Körner? Ist das die ganze Höhle voll?
Naja, aber das Zauberschwert wurde dadurch, dass es ja gemeinsam mit dem Sternenstaub in der Zeitkammer eingeschlossen war, ist es dann mit Sternenstaub überzogen worden. Und ja. Das wird in der Folge schon auch noch bemerkt von den Masters und wahrscheinlich ist es dadurch noch mächtiger geworden. Also, aber ja, ich gebe da recht, das wird nie aufgelöst. Warum ist der Sternenstaub überhaupt so toll und so begehrenswert? Aber ja, lieber Olle, wir haben da im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Wir haben da einfach konträre Meinungen. Also ich sehe da gerne ab von den Schwächen in der Story, weil einfach meiner Meinung nach bei Sternenstaub was super gut gelungen ist, einfach diese für Kinder einfach diese Stimmung zu transportieren, wie der Skeletor auftritt, wie die Guten dann ins Spiel kommen und so weiter. Also ich glaube, atmosphärisch hat diese Folge einiges zu bieten. Ja, also ich finde, es war echt gut zum Reinkippen in diese Masters-Welt, weil man einfach gleich in der ersten Folge so alles mitbekommt, was die Masters of the Universe zu bieten haben. Und dafür verzeihe ich ihnen gerne gewisse, sage ich mal, ja, Ungereimtheiten in der Story.
Dann sage ich danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und ja, mir persönlich würde jetzt nur noch eins interessieren. Und zwar stelle ich diese Frage an euch beide. Und zwar, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet auszuwählen, wofür würdet ihr beide euch entscheiden? Für so ein Geistervogelei oder vielleicht eher für Honigbomben?
Ich entscheide mich natürlich für die Honigbomben.
Ja. Da hätte ich auch gerne ein paar von.
Genau. Okay. Passt. Ja, dann bleiben mir die letzten Worte, lieber Olli. Und da richte ich mich an unser Publikum und sage zu euch allen da draußen, Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann hören Sie es von uns bei He-Mans Machtschädel.
Jetzt seid ihr mir in die Falle gegangen. Dies ist euer Ende.